What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der Episode 3 von der Berlinale. Wir sind irgendwie an Tag 6, Tag 7, ich weiß es nicht
Halbzeit,
ganz genau.
Halbzeit, genau. Wir sind Halbzeit. Jetzt genau in der Halbzeit.
Okay, und die Stimme, die ihr da hört, das ist Jakob, der ist gerade neben mir. Hi Jakob.
Ich bin zurückgekehrt. Hallo, alles gut?
Genau, nicht von den Toten, sondern einfach nur aus dem Festivalgetümmel. Und mit uns wie immer dabei Lieder.
Hallo.
Also Jakob sagt Halbzeit, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ist dann offenbar so. Wie steht's denn so, Jakob?
Mir geht's heute sehr gut. Also ich habe mich gestern ein bisschen geschont und bin früher nach Hause gekommen und das kann hier ab und zu mal Wunder bewirken. Ich fühle mich sehr, sehr motiviert, auch weil ich jetzt ein paar wirklich gute Filme gesehen habe in meinen Augen. Über ein paar von denen reden wir heute auch noch und das schafft ja immer so ein bisschen Dynamik, so ein bisschen Elan. Man hat das Gefühl, ja okay, es lohnt sich auch hier hinzugehen, man wird hier definitiv filmisch bereichert. Das Festival fing in meinen Augen absolut katastrophal an. Also wir wurden hier erst mit Das Licht, dann mit diesem Hot Milk und dann mit noch einem weiteren Film, über den wir dann heute auch noch reden wollen, zugeballert. Und in meinen Augen hat das ein sehr, sehr schlechtes Licht auf jetzt diese neue Leitung geworfen. Aber jetzt läuft es schon deutlich besser und jetzt bin ich auch da, wo ich wirklich noch gespannt bin, wie es weitergeht.
Und Lida, beim letzten Mal hast du von einem Tiefpunkt gesprochen.
Ja, und jetzt bin ich schon etwas erfrischter, weil heute der Tag war, an dem ich etwas länger schlafen konnte. Nicht so lange, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich 3,5 Stunden länger schlafen, ja, und erst um 11 aufstehen. Ja, um 11, das ist mir, da stehe ich zu. Ich stehe um 11 auf, wenn ich kann.
Da gibt es kein Shaming hier.
Genau, und nicht um 7.30 Uhr. Aber dann hatte ich noch ein Interview, über das ich mich auch sehr gefreut habe, zu dem Film Das deutsche Volk, der im Panorama läuft. Also eine Doku über Hanau, das jetzt fünfjähriges Bestehen hat, also 5. Jahrestag, also total wichtig. Da bin ich auch sehr gerne hingegangen, aber deswegen konnte ich halt nur 2 Stunden ausschlafen. Aber auch das hat schon wirklich geholfen.
Ja, da wäre ich auch sehr dankbar, wenn du zumindest davon noch berichten könntest, vielleicht in der nächsten Episode. Weiß nicht, ob ich den noch unterbekomme, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wie du sagst, ein wichtiges Thema gerade dieser Tage. Leute, vergesst nicht, ne? Sonntag wählen, geht alle wählen. Und ja, das Politische ist damit abgehakt, ne? Nein, aber wir sind natürlich hauptsächlich der Filme wegen hier, auch wenn ja gerade nach der ersten Tilda Swinton-Rede jetzt wieder einiges los ist, weil ich glaube, der Regisseur von Queer Panorama hat sich in gewisser Weise geäußert, was wieder negativ aufgestoßen ist. Also da fielen zum Beispiel die Worte from the river to the sea. Und man weiß ja, also es wurde dann gesagt, dass die Leute auch schon, also von Trisha Tuttle, dass die Leute dementsprechend vorher gebrieft wurden und wussten, dass es Dinge nach sich ziehen kann. Und offenbar wird jetzt gegen den Regisseur hier ermittelt. Finde ich auf jeden Fall ganz furchtbar. Also ich weiß gar nicht. Ist alles sehr, sehr schwierig. Aber damit können wir uns jetzt gar nicht weiter aufhalten. Wir kommen lieber zu erfreulicheren, denke ich. Wobei ich muss aufpassen, wie ich hier den Übergang finde. Wenn ich sage erfreulich, rede ich zumindest nicht von einem Film. Aber ich glaube, mit dem starten wir, weil wir sind euch den noch schuldig. Wir sind uns den noch schuldig auf gewisse Weise. Und das ist natürlich der neue Bong Joon-ho. Das ist Mickey 17. Lang, lang, lang hat es gedauert, bis der endlich unsere Kinos erreicht hat. Noch nicht für alle, das wisst ihr ja, aber der ist ja schon, der steht uns allen bevor. Der kommt, glaube ich, im März schon ins Kino.
7. März.
Am 7. März, ja. Also, das ist ja kaum noch hin. Und Jakob, deine Beziehung zu Bong Joon-ho?
Bong Joon-ho ist ein durchaus beliebter Regisseur bei mir. Also ich mag das, dass er sich in seiner Karriere so sehr dieser, ich sag mal, der Groteske verschrieben kann. Er nimmt immer sehr soziale Themen und verhandelt sie dann oftmals entweder in im stark realistischen Setting oder auf dem starken Genre-Level. Und ich glaube, er ist auch sehr mit dem Thema das Monster fasziniert. Das hat man, glaube ich, in seiner extremsten Form in The Host gesehen. In seiner nicht subtilsten, aber in seiner psychologischsten, dann in sowas wie Memories of Murder. Und die meisten Leute aber kennen ihn als der Regisseur, der Parasite gedreht hat. Das war ja ein Film, der 2019 an dem nichts vorbeiging, der auch sehr, sehr einfach in den Zeitgeist wirklich reingestochen hat und eine sehr, sehr bissige Kapitalismuskritik aus Südkorea abgeliefert hat. Und deswegen haben die Leute jetzt auch sehr nach Mickey 17, der wirklich 6 Jahre in der Produktionshölle mehr oder weniger verweilt hat, sehr nach dem sich gesehnt.
Ja, und natürlich hochkarätig besetzt mit Robert Pattinson und Steven Yeun und so weiter und so weiter. Lieder, Bong Joon-ho, ist es jemand, bei dem du den nächsten Film immer herbeisehnst, oder?
Absolut, er ist definitiv einer der Regisseure, die ich gegenwärtig am spannendsten finde, besonders für seine Werke wie Parasite und Snowpiercer. Ich mochte auch Host und die, die Jakob schon genannt hat, aber das waren wirklich die Werke, die bei mir richtig den Nerv getroffen haben, denn ein durchgehendes Thema dieser gegenwärtigen Bong Joon-ho-Filme ist ja auch mal die Klassengesellschaft, Klassenkampf, ganz explizit, und er schneidet da wirklich ins Fleisch und spricht Themen an, die sonst kaum jemand anschneidet, und zeigt auch wirklich diese Ungerechtigkeit in der Klassengesellschaft auf eine Weise, die man selten sieht.
Ja, Mickey 17 ist jetzt, der geht eigentlich genau da rein, was du beschreibst, und ist eine Romanvorlage, ist ein Science-Fiction-Stoff, was, würde ich sagen, ist neu für ihn, oder? Ist neues Thema.
Snowpiercer hat
das. Snowpiercer natürlich.
Und Okja geht ja auch so sehr in Science-Fiction-mäßig.
Ist ein bisschen Okja-Fantasy-Sci-Fi, ja, aber hat definitiv Elemente.
Also Snowpiercer, ich würde sagen, der ist schon so der allererste extreme Sci-Fi-Film gewesen. Und ich glaube auch, der war auch so in der Konzeptionierung von Mickey 17 immer noch so eine Blaupause. Also quasi die Gesellschaft zusammengefasst in so einen bewegbaren Körper. Hier ist es jetzt das Raumschiff.
Ja, und aber der Schnee ja auch, der ist ja ganz offensichtlich.
Aber wäre das nicht eher so ein Endzeitfilm? Also war das
ist
so
ja
viel
aber sogar
Science
Mickey
Fiction?
17 in gewisser Weise auch ein Endzeitfilm, weil ja die Erde da vorm Kollaps steht und die in den Weltall flüchten, ins Weltall flüchten. Also da sind also Elemente, Parallelen sind definitiv sichtbar.
Ah ja, das sehe ich schon. Und ja, ich glaube, die Literaturvorlage hat niemand von uns gelesen,
nee,
oder? Genau. Aber die Prämisse ist ja schon durchaus interessant, die hat mich auf jeden Fall noch, bevor ich den Film gesehen habe, für mich eingenommen, ist, ja, wird das jemand von euch erklären?
Kann ich kurz machen. Also der Hauptcharakter, den Pattinson darstellt, Mickey Barnes, möchte auf eine dieser exklusiven Raumkolonien, die von so einem Trump- und Ivanka-mäßigen Diktatorenpärchen geleitet werden. Und um da reinzukommen als nicht besonders qualifizierter, schuldengeplagter Unterschichtsmensch, kann er sich nur als ein sogenannter Expendable registrieren. Das heißt, er ist ein Arbeiter, der Verschleißprodukt ist. Er wird immer wieder, wenn er stirbt, einfach also Reprinting heißt das quasi, nachgedruckt oder geklont sozusagen. Also wenn er drauf geht, weil irgendein Virus an ihm getestet wurde, man riskiert nicht nur seinen Tod, man nimmt seinen Tod, sondern führt den Tod auch künstlich herbei, um irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen, und druckt ihn dann immer wieder aus. Er stirbt also buchstäblich 1000 Tode. Oder 17 in dem Film, denn oder 16 genau genommen, 16 Tode stirbt er. Er ist dann also Mickey 17. Und dann tritt allerdings ein entscheidender kleiner Fehler, ein Lapsus im System auf. Und wollen wir das vorwegnehmen, was dann passiert?
Naja, also die Leute, die den Trailer gesehen haben, wissen, was passieren wird. Und es liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, was bei diesem Reprinting wohl passieren könnte.
Genau, also er sieht sich dann selbst gegenüber und muss einerseits die Drohung der totalen Auslöschung, die dann als Strafe über ihm hängt, der ins Gesicht sehen und damit eben auch den Tod zum ersten Mal wirklich konfrontieren. Denn so war der Tod für ihn ja eher abstrakt, dadurch, dass er immer wieder neu gedruckt wird, aber sich eben doch fragen, wie individuell er ist und wer er eigentlich selber wirklich ist und was sein eigenes Leben wert ist.
Es wäre interessant, jetzt zu fragen, was eine Frage ist, wo ich sehr gehofft hätte, dass der Film da reingehen wird, inwieweit erlebt er überhaupt seinen eigenen Tod, weil er wird ja schon gespeichert, bevor er stirbt, also könnte er sich ja eigentlich an seinen eigenen Tod gar nicht erinnern in der Form.
Ja, stimmt, das ist halt dieses Epikur-Ding, solange ich lebe, bin ich nicht tot und wenn ich tot bin, lebe ich nicht mehr. Also de facto kann niemand von uns seinen Tod erleben, zumindest nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es gibt eigentlich nur zwei, also eine Ausnahme gibt es eigentlich, nämlich siamesische Zwillinge. Also dann kann dein Teil von dir tot sein und der andere lebt noch, aber die meisten erleben das nicht.
Er wird ja dann schon sehr abgestumpft gegenüber seinen vielen Toten, weil an einer Stelle wird er ja auch gerade wieder, seine Leiche im Sack wird ja wieder zum Verbrennen hingeworfen und dann sagt er, ich lebe aber noch und schmeißt mich einfach rein.
Whatever.
Was soll's.
Ja, und der Film beginnt so in medias res. Wir sind eben in dieser Situation, wo diese eine Mission eben scheitert mehr oder weniger und er in so einer Felsspalte gefangen ist. Und da werden wir dann auch gleich mit einem ja, mit einem narrativen Stilmittel hier konfrontiert, das für mich eher nicht so gut funktioniert hat, und zwar Voice-Over. Es wird ganz viel über Voice-Over gemacht in der ersten Hälfte. Da wird uns so das Universum, die Welt dort vorgestellt. Man erfährt diese ganze Geschichte eigentlich hauptsächlich durch die etwas quietschende Stimme Robert Pattinsons, und er erzählt eben, wie es dazu kam, dass er diese Schulden hat aus einem, wie Lida, glaube ich, schon gesagt hat, aus einem Business, das nicht funktioniert hat. Ich glaube, er hatte da irgendeine
Macaron.
Ja, Macarons, genau.
Ich kann nicht verstehen, warum diese Geschäftsidee gescheitert ist. Ich liebe Macaron, aber
ja,
gut.
Er hatte zwei Optionen, ne? Er hatte Macarons und was war das andere?
Hamburger.
Hamburger, okay, ja. Ja. Ja, vielleicht hätte er nach Italien damit gehen sollen oder nach Frankreich.
Ja, oder Frankreich.
Ja, ja, und ich glaube, jetzt kann ich schon langsam mit der Sprache rausrücken. Ich fand den ganz fürchterlich. Ist für mich einer der schlimmsten Filme, die hier gelaufen sind. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an diesen Edgar Wrights Film, dieser letzte, weil der sehr Disney-haft auch gewesen ist.
Patrick, du meinst Edgar Wright, nicht Edgar Reitz.
Edgar Wright, okay. Ja, Edgar
Wo ist da der Unterschied? Ja, Edgar Wrights gucken wir heute Abend. Der wird hoffentlich
das stimmt,
besser.
Das stimmt, ja, da bin ich auch drin. Ja, weil der auf einmal auch so eine noch stärkere Disneyfizierung hatte. Also das ist ein Film, der ist ganz laut, ganz brachial, gönnt sich da gar keine Subtilitäten oder so. Wir lernen eigentlich nichts über diese Charaktere kennen. Also die werden niemals dreidimensional. Die sollen immer für etwas stehen und die sollen etwas repräsentieren. Und ja, kann man so machen, ist dann nicht so meine Art Kino. Und es ist dann eben auch gar nicht so sehr damit beschäftigt, mit dieser Prämisse, die wir gerade ausgelotet haben, also mit dieser Reproduktion und dieser, ja, nicht direkt Klonung, aber dann am Ende gibt es ja so eine Divergenz zwischen zwei verschiedenen Mickeys, die dort eben sind. Also damit hält sich der Film gar nicht so weit auf, weil es später dann eher in so eine Okja-Richtung geht. Das heißt, wir sind dann auf diesem Planeten, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, Niflheim oder so?
Niflheim.
Niflheim, ja. Und dort leben eben diese Kreaturen, und da ist man schon sehr an Okja erinnert. Und dann geht es sehr auch um so eine Art und Weise, wie können wir mit den Außerirdischen kommunizieren, oder sind nicht sie die Außerirdischen? Also so heißt es einmal ganz konkret im Film, die auf diesem Planeten eigentlich nur Fremde sind. Und damit konnte ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Da gab es ja dann auch so eigentlich Arrival-Momente, wo dann versucht wird, mit diesen Kreaturen, die dort sind und die dieser Trump-Verschnitt.
Aber es hat auch viel von Nausicaa of the Valley of the Winds.
Ah, den
das
ich
war
noch
meine
nicht gesehen,
Hauptassoziation. Denn
Miyazaki
da ist genau das gleiche: Menschen auf so einem Planeten landen und dann kommen diese käferähnlichen Wesen, die so ein bisschen wie Riesenschaben aussehen, aber dann am Ende sich als wesentlich intelligenter rausstellen, als sie eigentlich wirken und wahrgenommen werden.
Genau, bis hin zum Pokerface. Ja. Jakob, sag doch mal.
Ich finde, dass Mickey 17 der mit Abstand der größte Tiefpunkt von Bong Joon-hos Karriere ist, in meinen Augen, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dies ist ein Film, der eigentlich sein Publikum die ganze Zeit besänftigen will. Also wo ist das Bissige aus sowas wie Parasite hingekommen? Dieser Film hält seinen Ruffalo-Trump-Avatar für super, super lustig und besänftigt durch seinen sehr, sehr, ich sag mal, Saturday Night Live-esken Humor. Also ich hatte das Gefühl, ich sitz hier die ganze Zeit in so einem liberalen Polit-Sketch, der die ganze Zeit sein Publikum versichern muss, sie sind hier auf der richtigen Seite, wenn ihr auch ja lacht. Und es gab auch Überraschung, Applaus bei einer Szene, wo dann fies gegen den bösen Trump-Avatar gewettert wird. Und ich fand das alles ganz, ganz schrecklich. Ich fand das wirklich zum Fremdschämen. Aber darüber hinaus verstehe ich auch nicht, wo Bong Joon-hos Fähigkeit visuell zu erzählen ist, weil dieses Voice-Over in der ersten Hälfte ist so offensichtlich ein Versagen, diese literarische Vorlage irgendwie in Bilder zu fassen, weil das Setting ist jetzt nicht so komplex, dass man es nicht auch komplett ohne oder nur visuell erzählen könnte. Und auch finde ich, dass dieser Film visuell auch so in Grau getaucht ist und keine interessanten Bilder findet für sein Setting. Also ich hatte, wenn es dann sich alles auf eine große finale Action-Szene hinausläuft, wirklich das Gefühl, ich sitze hier in so einem scheiß Marvel-Film, um es mal so konkret auszudrücken. Aber ich glaube, das, was ich am Film am schlimmsten finde, ist, dass er sein Thema komplett verrät ab der Hälfte. Also hier wird ein Klonthema eingeführt, aber es wird nicht zu Ende gedacht. Es wird völlig fallen gelassen für eine weitere James Camerons Avatar-Situation, wo dann ein Planet kolonialisiert wird. Und aber auch da ist der Film nicht konsequent. Der Film hat einen interessanten Gedanken, nämlich, dass Mickey 17 nicht mehr sterben kann, weil es plötzlich Mickey 18 gibt. Aber weil quasi es plötzlich so eine temporale Divergenz zwischen den beiden Klonen gibt. Da könnte man jetzt einen wirklich interessanten Film darüber drehen, wo hängt hört Bewusstsein auf, wo hängt es an. Aber auch daran ist dieser Film völlig desinteressiert. Und das Schlimme ist, wenn er diese Kapitalismuskritik so machen möchte, dann muss er aber konsequent bleiben. Aber dieser Film verführt eher so, dass er mit Toni Collette und Mark Ruffalo so diesen One Bad Apple im System findet und der muss dann irgendwie weggeschafft werden und dann können wir ja auf dem Planeten landen und so und dann können wir ja, weil es wird dann alles laufen, weil das System ist ja super und so. Ab und zu ist da halt einer dabei, der halt nicht ziemlich böse drauf ist. Also ich fand diesen Film, war eine ziemliche Nullnummer in meinen Augen.
Aber wir haben ja auch Lida bei uns und Lida war ganz angetan. Die Kritik könnt ihr schon lesen auf Movie Break.
Ich bin jetzt in der Situation, wo ich sonst nie oder ganz, ganz selten, es gab schon Situationen, aber ganz selten sitze, nämlich ich bin die, die den Film am besten fand und die anderen fanden ihn überhaupt nicht gut. Und das ist immer so, immer Kante. Ne? Das erinnert mich auch so ein bisschen an Joker Folie à deux, den ich auch super fand und alle haben den gehasst. Aber mir gefiel das sehr gut. Es gab auch definitiv Dinge, wo ich, also zum Beispiel ein Voice-Over hätte ich auch nicht gebraucht, der hat mich nicht so gestört, aber ich kann nachvollziehen, dass der manchen auf die Nerven ging. Auch was Special Effects angeht, war Bong Joon-ho nie der Große. Ich erinnere mich an die sehr mit Coca-Cola-Werbung verglichene Eisbär-Animationsszene am Ende von Snowpiercer. Mhm. Also da sehe ich durchaus, dass nicht alles optimal war. Aber dieses Thema hat mich einfach zu sehr abgeholt. Zum Beispiel diese Persönlichkeitsspaltung, die dann auftritt, als es zwei Mickeys gibt, die habe ich immer als Metapher gesehen für Aspekte von Mickeys Persönlichkeit, die dann anders heraustreten. Also dass er quasi eine Version seiner selbst sieht, die er auch sein könnte und dass das auch so gemeint ist. Also die Frage, wer willst du sein? Willst du dieser Mensch sein, der immer nur alles mit sich machen lässt oder willst du dagegenhalten? Wobei aber dieses aggressiver und selbstbewusster Sein auch durchaus kritisch gefiltert wurde. Also
ich möchte an der Stelle aber auch daran so ein kleines Argument reinwerfen, aber das kann ich nur machen, wenn wir ins harte Spoiler-Territorium gehen. Wollen wir das tun oder nicht? Der Film kommt am 7. März, also es ist jetzt nicht mehr so lange.
Wir können ja ganz kurz mal die Warnung aussprechen. Jetzt, die nächsten 30 Sekunden, gibt es einen Spoiler.
Okay, ja, also klar, das stimmt schon, aber gerade das, dass es dann um verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit geht, das habe ich auch so gesehen. Aber gerade im Hinblick auf dieses Ende ist das doch ganz, ganz zuwider, was der Film die ganze Zeit macht. Wir sehen hier jemanden, der 1000 oder jetzt 16 Tode gestorben ist und dieses System relativiert das ja total im Sinne von, du machst das hier fürs Geld, du machst das für das System, das ist gut und das ist aber natürlich total schrecklich, was er dadurch leiden muss. Aber was macht dann seine alternative Version am Ende? Sie opfert sich, sie stirbt den Opfertod und am Ende kriegen wir dann quasi so eine Art von noblem Tod, die hier eingeführt wird und mich hat das total an so einen patriotischen Kriegsfilm erinnert, im Sinne von, sich fürs Vaterland oder wofür auch immer hier in dem Fall zu opfern, ist doch ganz, ganz super.
Na, ich fand schon, dass das etwas dadurch aufgelockert wird, dass er ja noch zur Hälfte überlebt. Und dann war ja auch noch der Aspekt, du sagst halt mehrfach, dass es immer nur dieses böse Diktatorenpaar gäbe. Aber der Film zeigt uns in sehr vielen Szenen, wie abgehärtet und gleichgültig Mickeys vermeintliche Freunde und Kollegen seinem Tod gegenüber sind, wie unsensibel die anderen Crewmitglieder sind, dass da alle einfach nur, oh ja, das ist ja Mickey, der kann ja mal sterben, whatever. Und da auch überhaupt nicht irgendwie ihn als gleichwertig beachten, dass er immer nur als Unterster in der Kette dasteht. Also, dass die gesamte Gesellschaft, die da ist, die große Mehrheit, bis auf vielleicht 2-3 Ausnahmen, da Komplizen sind bei diesem ungerechten Klassensystem, dass es keineswegs gute Menschen sind. Ich finde, das kommt schon sehr deutlich heraus. Und vor allem die Realität, die wir leben, ist ja eigentlich noch härter als der Film. Denn wenn einer denn die Unterschicht macht, die gefährlichsten Jobs unter den miesesten Sicherheitsbedingungen, hat die schlechteste Gesundheitsversorgung. Das heißt, man stirbt wirklich früher. Aber man wird nicht einfach wieder nachgedruckt. Man ist dann einfach weg und ganz oft ist sogar in der Gesellschaft die Meinung da, es gibt zu viele Leute aus der Unterschicht, ist ja sogar gut, wenn die sterben.
Ja gut, aber gerade das beißt sich halt gerade mit diesem Opfertod am Ende für mich. Aber ich muss auch, gerade was du mit der anderen Crew sagst, das stimmt, das ist auch ein Aspekt. Aber dann gibt es auch so Figuren wie zum Beispiel diese Freundin, die von Naomi Ackie gespielt wird, die damit ja auch irgendwie überhaupt kein Problem hat, dass jetzt auf einmal, dass jetzt ihren Freund einfach zweimal gibt, die nicht irgendwie an so einer Singularität der Identität festhält, wie es jetzt zum Beispiel ein Romantiker vielleicht inszeniert hätte oder eine Romantikerin. Nein, auch sie ist doch geil, dann habe ich jetzt hier zwei halbnackte Robert Pattinson und so. Also ich finde, das war eine ganz, ganz zynische Figur und wir bekommen auch gerade diese Beziehung nur durchs Voice-Over erzählt. Also wir haben nie die Chance, auch sowas irgendwie mitzufühlen.
Aber wir sehen schon Momente, wo die beiden sich nah sind. Zum Beispiel, dass sie an seinem Tod Anteilnahme nimmt, dass sie zum Beispiel, wenn er stirbt, unter schlimmen Bedingungen an Virustests oder dergleichen seine Hand hält und dergleichen. Und da auch selber mit ihm zum Beispiel in so eine Kühlkammer und so geht, wo er dann sterben muss, während alle anderen da das nur als nervig und sentimental empfinden, was sie macht. Also, dass es sie eben doch schon mitnimmt, was mit ihm passiert. Und natürlich sind die Menschen dann in diesem Film auch irgendwo Produkte der Gesellschaft, in die sie reingewachsen sind. Wir nehmen ja auch ganz viele Dinge, also wir gehen ja auch an Obdachlosen, die auf der Straße halt bewusstlos liegen, achtlos vorbei, weil wir das von klein auf immer sehen. Und jemand, der das überhaupt nicht kennt, wäre vielleicht geschockt und würde da stehen bleiben und versuchen, den Menschen irgendwie zu helfen. Aber wir machen das nicht. Wir sind halt, und deswegen sind wir deswegen alle gefühllos? Ich denke nicht, sondern man ist ja irgendwo auch ein Produkt der Gesellschaft, als die man sozialisiert wurde.
Ja, ich finde diesen Aspekt von Produkt ganz interessant, weil da müsste man doch eigentlich auch darüber sprechen, dass dieser Mickey nun mal ein Produkt ist. Also er wird gedruckt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Mensch ist, der geboren wird, sondern das ist ein Bewusstsein, das immer weitergegeben wird und nicht mal eingepflanzt, sondern programmiert und so weiter. Also da hätte ich mich auch schon darüber gefreut, wenn der Film das irgendwie thematisiert hätte im Sinne des gesellschaftlichen Umfelds, das er da hat und wie man damit irgendwie umgeht. Aber Lieder, mal Butter bei die Fische, findest du nicht, dass der Film einfach unfassbar dumm ist? Also ich habe mich wirklich beleidigt gefühlt von diesem Film.
Ich hätte mir mehr gewünscht an manchen Stellen, aber er hat mich auch sehr gut unterhalten. Es gab halt auch dieses Buster Keatonsche, was Robert Pattinson reingebracht hat. Dieser Humor hat bei mir sehr gut funktioniert. Und selbst ich habe auch für Unterhaltungskino was übrig und ich verlange nicht jedem Film ab, dass er super intelligent und super innovativ ist, Also ich sowas sehe wie Unterhaltung und ich sage, gut, hier kann man drüber nachdenken. Es gibt intelligente Aspekte oder zumindest sehe ich welche darin. Ich kann durchaus viele eurer Kritikpunkte nachvollziehen und will die auch, also oder können die nicht vollkommen entkräften, sondern die sind gültig. Aber für mich haben das andere Dinge aufgewogen oder ich sehe es in einem anderen Kontext. Und darum hat dieser Film für mich als intelligente Unterhaltung, genau wie Snowpiercer, sehr gut funktioniert. Ich würde ihn nicht als irgendwie Meilenstein der Filmgeschichte hinstellen, aber es ist für mich schon mit das Beste, was Unterhaltungskino sein kann. Und gerade unter dem Aspekt, dass es ja auch Themen sind, die kaum behandelt werden, fand ich den sehr wirkungsvoll. Ich finde auch, der hat viele Aspekte, also viele kleine Randfaktoren, die leicht übersehen werden, die für mich aber doch schon sehr viel Signifikanz hatten.
Ich habe eher das Gefühl, dass die Themen dieses Films andauernd momentan behandelt werden. Also wir erleben jedes Jahr in zum Beispiel im Horrorgenre irgendeine Person geht auf irgendeine Insel, um dort mit reichen Leuten eine tolle Zeit zu haben. Und dann geht es darum, wie die Bediensteten da unterdrückt werden und wie das alles auf irgendeinem Lügensystem basiert. Und dann wird dann irgendjemand, also ich habe das Gefühl, es ist inzwischen eher zu so einer Form von, ich sag mal, es ist en vogue gekommen, den Kapitalismus zu kritisieren oder generell Arbeitssysteme zu kritisieren. Nur geschieht das oft eher in einer Form, die das Publikum eher besänftigen soll. Und ich sehe auch diesen Film als klare Besänftigung. Also Parasite, fand ich, war ein Film, der zumindest sein Publikum reingedrückt hat, dass es, so leid es, so schade es auch ist, dass es einfach keine wirkliche Solidarität unter der Arbeiterklasse geht, dass eben die Familie, die sich in das reiche Haus reingeschlichen hat, genauso die Haushälterin einfach reinlegen wird oder bereit ist, sie reinzulegen, genauso wie es umgekehrt ist.
Aber das habe ich so gesehen bei Parasite, dass es eben nicht der Kampf ist Arbeiterklasse gegen Arbeiterklasse, sondern Unterklasse gegen Arbeiterklasse. Und dieser Kampf ist absolut realistisch, denn es besteht keine Solidarität zwischen der Arbeiterklasse und der Unterklasse. Wir schulden uns gar nichts und die Arbeiterklasse will nichts mit uns zu tun haben, also ist die auch nicht unser Freund.
Ja, aber das ist ja auch ein unangenehmes Thema, das auch der Film ja sehr gut kommuniziert
hat. Das stimmt, da hat Parasite definitiv mehr geschafft, das absolut.
Und das finde ich, und an sowas, ich erwarte jetzt nicht ein zweites Parasite bei Mickey 17, aber ich hätte wirklich nicht erwartet, dass, also für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, als ob Bong Joon-ho sich jetzt sehr auf diesen Lorbeeren ausruht, die er international für Parasite gesammelt hat.
Ja, also ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es da dann die Möglichkeit gab, für ein großes Studio wie Warner eben zu arbeiten, einen der absoluten Superstars des Weltkinos aktuell als Protagonisten zu verpflichten, und dann ist es fast so eine Art Selbstläufer, und vielleicht ist es auch so ein Film, der gemacht wird, um dann wieder andere Dinge zu machen. Ich weiß ja nicht, wie da seine Ambitionen sind in den nächsten Jahren, aber ja, ich weiß nicht, können wir vielleicht noch hier auf einer positiven Sache enden? Lida, hast du noch ein, zwei Sachen, die man noch...
Ich fand aber diesen den auch mit Zeitanspielungen gespickten Humor, der hat bei mir sehr gut funktioniert, und ich denke, ein paar von euch werden zumindest auch darüber lachen können. Also wenn man dann so Leute mit magermäßigen Kopfbedeckungen sieht oder die Leute da süchtig sind nach Oxy, aber hey, natürlich ist es nicht das Oxy, das wir alle kennen, ne? Sondern es ist Oxy so voll. Und das fand ich dann doch sehr, sehr witzig. Besonders, weil das doch recht unaufgeregt gezeigt wird. Aber Leute, an der Stelle auch nochmal, ihr werdet von Oxycodon nicht high, ne? Es bringt nichts, also nicht nachmachen. Oder könnt ihr nachmachen, aber ihr werdet nicht high. Und diese ganzen kleinen Gags, die haben mir alle sehr gut gefallen. Auch die Suppenfrage, die da verhandelt wurde, das war alles Humor auf meiner Schiene.
Okay, ja. Ist mir auf jeden Fall lieber, wenn wir auf so eine Art enden bei diesem Film. Wir müssen uns auch so ein bisschen ranhalten, aber ich glaube, der nächste Film, über den wir sprechen sollten, ist auch ein Film, der liegt jetzt 2-3 Tage schon zurück. Und das ist, wie heißt er noch gleich?
Reflections in a Dead Diamond.
Reflection, Singular. Eine Reflexion in einem toten Diamanten.
Ich glaube, Ich habe sogar falsch geschrieben irgendwo.
Ja, ich dachte auch, das sei Plural, aber ja, das ist ein französisch-belgisches Ehepaar, Filmemacher-Ehepaar, Bruno Forzani und Hélène Katté. Und ich hatte mal durch Jakob einen ihrer jüngeren Filme gesehen, ihrer früheren Filme.
Das war ein lustiger Abend.
Ja, und ich kann mich einfach wirklich an nichts von diesem Film erinnern, deshalb hatte ich auch keine großen Erwartungen.
Sag den Titel doch, das war The Strange Color of Your Body's Tears, und das ist nicht schlimm, dass du dich da an nichts erinnerst, weil ich glaube, niemand versteht diesen Film. Also ich habe den jetzt schon 2-mal gesehen und ich weiß immer noch nicht so ganz, worum es geht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Filmemacherpaar, die sich an Giallo versuchen, in die Gegenwart zu transferieren, oder?
Ja, das ist ein bisschen sehr allgemein. Also gerade bei ihrem Erstlingsfilmen Amer und eben The Strange Color geht es sehr um den Giallo als Ästhetik. Also weiß unser Publikum, was Giallo ist?
Ja, es ist so diese Art von grellblutiger Horror-Thriller aus Italien. Dario Argento ist, denke ich, der bekannteste Vertreter. Oder Fulci, Lucio Fulci.
Mario Bava.
Mario Bava, genau.
Ja, es geht in den Filmen meistens geht es um Mörder mit schwarzen Lederhandschuhen, die man immer in Close-Up sieht. Giallo ist weniger, es ist zwar ein Genre, man würde es dann als Kriminal-Thriller betrachten, aber es ist mehr eine Ästhetik.
Ja, so eine Art Stilrichtung, auch durch bestimmte Farbschemata, sehr intensive Primärfarben und dergleichen oder eine ganz Chiaroscuro-Schwarz-Weiß-Optik durch solche Kontraste geprägt.
Meistens geprägt durch sowas wie, also Giallo heißt ja gelb einfach. Einfach durch krasses Gelb und oder halt Profondo Rosso von Argento, Deep Red, also tiefes Blutrot.
Ah ja, und wir kennen natürlich auch Galle, ne? Und Galle, genau. Das hängt miteinander
ja,
zusammen.
Ja, wobei das Giallo eben auch, also Gelb war auch die Farbe dieser billigen Romane, auf denen viele dieser Werke basierten oder mit denen sie verglichen wurden, als sie also am Anfang Pulp. Aufkamen. Genauso ähnlich wie Pulp. Und Giallo ist dann eben auch das Synonym in Italien für so eine Art Pulp-Roman. Also es ist quasi so ein bisschen Schundfilm, aber das hat inzwischen längst eine sehr positive Konnotation.
Genau, und dann gab es solche Leute wie Argento, die aus diesen Schundfilmen dann halt große Opern gemacht haben. Also wirklich Terror in der Oper zum Beispiel, also Filme, die diese Storys nehmen und wirklich mit den heftigsten Bildern und den heftigsten Mordszenen, die du dir vorstellen kannst, zugeknallt haben. Diese Filme tänzeln wirklich so zwischen Grosche und zwischen High Art, und das macht so den Reiz von ihnen aus, und ich finde, das kann man analog auch sehr auf Cartet und Forzanis Film beziehen oder auf ihre Filme generell. Also es geht nicht nur um Giallo in ihren Filmen, bei Let the Corpses Turn, ihrem letzten, ging es sehr um Western. Und jetzt hier geht es sehr um den Eurospy, also dessen größter Vertreter natürlich James Bond ist, aber auch um weitere Vertreter. In Deutschland gab es zum Beispiel sowas wie Jerry Cotton oder aus Italien oder Frankreich, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Also was wie vielleicht Werk schon wie Le Samurai oder so, kann man das schon ein bisschen mit reinziehen?
Könnte man auf jeden Fall mit reinziehen. Also es geht um einen alternden Spion, nämlich ein alter Mann, gespielt auch von einer italienischen Filmlegende, Fabio Testi, den kennt man, spielt eine Nebenrolle in Spielmäßig vom Tod oder auch in Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Er ist ein alter Mann, der an der Küste von Côte d'Azur in einem abgelegenen, sehr luxuriösen Hotel seinen Lebensabend verbringt und der, sagen wir mal, sehr, sehr wollüstig lüstern einer halbnackten Frau am Strand hinterher gafft und ein Brustpiercing von ihr erspäht, ein greller Diamant. Und ich finde, dieses Eröffnungsbild liefert eigentlich alle Themen, worum es in diesem Film geht.
Ja, ist hervorragend. Und der Diamant, der funkelt natürlich auch
sofort.
Ja, genau.
Und an Diamanten in diesem Film wird sich geschnitten, an Diamanten wird aufgespießt, an Diamanten passiert hier alles. Also, was ich ja an dieser Form von Kino, also an Giallo zum Beispiel, liebe, ist, wie alles in diesem Film zu einem Mordinstrument eigentlich werden können. Zum Beispiel, ich habe jetzt letzten November habe ich bei einem Festival, das mein hier kurz Werbung in meiner eigenen Sache. Ein Festival, das mein Bruder macht, das ist das Cine Sangue Festival, das findet immer hier im Filmrauschpalast statt im November und da werden immer so alte italienische Filme gezeigt. Habe ich nochmal Terror in der Oper gesehen und da wird einfach jemand an so einem Kleiderhaken, wird jemand aufgespießt und hier gibt es zum Beispiel dann so einen Moment, wie jemand mit so einem Tischkicker zerfetzt wird und der alte Mann wird verfolgt von einem Phantom, einer besagten Serpentine, einer in Leder gekleideten Assassine, die sehr, sehr klassisch, wie man sich so eine Assassine auch vorstellt, aussieht. Und es ist aber nicht so ganz klar, wer ist er eigentlich? Ist er jetzt so ein Ex-Spion oder ist er eher so ein
alter Schauspieler?
Und ging es hier um eine Karrierefrage oder ging es um Leben und Tod?
Oder ist er nur eine Figur?
In einem Roman, in einem Groschenheftroman, also gibt es ihn gar nicht wirklich.
So ganz ist das nicht klar. Ja, also man merkt schon, man kann diesen Film plot-wise nicht so richtig zusammenfassen.
Ja, da kommt man, glaube ich, nicht weit. Aber das ist ein Film, der einen natürlich gar keine Chance lässt, als sich irgendwie zu dem zu verhalten. Also wenn es auch einfach nur auf so einer instinktiven, emotionalen Ebene ist. Und da muss ich sagen, hat mich der Film total umgehauen. Also das ist eine Art Überwältigungskino, so in stilistischer, inszenatorischer Hinsicht. Da passiert jede Sekunde was. Ich habe das Gefühl, der Bildschirm ist die ganze Zeit gefüllt. Ich kann mein Auge, wenn ich es dann abschweifen lassen kann, weil eigentlich im Mittelpunkt passiert irgendwas, aber ich würde immer irgendwas sehen und es funkelt alles und man fragt sich, was ist hier eigentlich nur Lug und Trug und woran kann man hier überhaupt noch glauben in dieser Welt? Alles kann sich immer auf den Kopf stellen, binnen weniger Sekunden, manchmal nur Sekundenbruchteile. Und wie ich so weiterrede und weiterrede, bekommt man vielleicht zumindest eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, diesen Film gesehen zu haben.
Und dann wird auch noch, wenn man es am letzten erwartet, wird dann auch noch auf so ein Caravaggio-Gemälde gematchcuttet, als jemand erstochen wird.
Oh ja, und das erinnert aber, fand ich, sehr, sehr passend, gerade die Caravaggio-Anspielungen, weil sie eben zeigen, dass dieses Grelle auch schon damals in der Kunst benutzt wird und gerade auch Caravaggio, der selbst des Mordes angeklagt war, also auch so ein Leben hatte, was larger than life war und so eine umwitterte Skandalfigur in seiner Zeit war. Also da ist der Film durchaus multireferenziell und auch diese Assassine trägt ja ein Irma Webb-mäßiges Kostüm, also erinnert an diese Stummfilm-Serienfigur Irma Webb aus der Serie Le Vampire. Da sind ganz, ganz viele Elemente drin und auch wenn man jetzt sagt, der Film funktioniert vorwiegend auf einer visuellen Ebene, ist diese visuelle Ebene eben so hochkarätig wie ein Diamant sozusagen, so perfekt geschliffen auch, dass es einfach unheimlich lustvoll ist, sich das Ganze anzugucken. Und da ist durchaus auch eine sehr raffinierte Kritik an diesen Narrativen, diesen Macho-Narrativen, diesen Stereotypen der Objektifizierung von Frauen. Diese Kritik ist definitiv da und die ist auch aufrichtig. Also es ist nicht einfach nur ein Film, der kopiert oder irgendwas verklärt, sondern der durchaus auch diese Männerfigur gerade dekonstruiert in der Hauptfigur und zeigt, dass das vielleicht auch einfach nur ein erbärmlicher Möchtegern-Typ ist, der sich dann irgendwas reinsteigert oder dass vielleicht sogar der Mann selber nur ein Fantasiebild der Frau ist, also die Frau, die eigentliche Schöpferin sein könnte. Das wird auch alles offen gelassen, aber es ist eben keineswegs so wie viele von diesen Bond-Romanen eine stumpfe Idealisierung von chauvinistischer Männlichkeit, sondern es ist sehr, sehr vielschichtig.
Ja, ich kann das nur unterschreiben. Also ich finde, Cartet und Forzani sind ja keine unproblematischen Regisseure. Ihnen wurde oft vorgeworfen, dass sie quasi diese Retro-Ästhetik nur so als so ein Gimmick benutzen, um dann irgendwelche surrealen Nonsens von sich zu geben. Ich finde, das wurde jetzt mit diesem Film endgültig disproven, wie man so schön sagt. Weil ich finde, auf der einen Seite zeigt sich hier definitiv Liebe für diese vergangene Art des Kinos an. Also zum Beispiel, es gibt da eine gestellte Liebesszene, die dann nachsynchronisiert wird und dann wir dann auf Französisch, auf Deutsch, auf Dänisch plötzlich hören. Mhm. Was ja ein ganz, ganz schöne Ode daran ist, wie viele dieser Filme quasi stumm gedreht wurden, damit man sie dann international verkaufen kann, indem man einfach das Dubbing da drüber legen kann. Ist ja auch so lustig, sowas dann so jemand wie Rainer Brandt ist ja in Deutschland ganz groß geworden, dadurch, dass halt so ein Film wie Das Geheimnis der grünen Stecknadel, der ja eigentlich den internationalen Titel What Have You Done to Solange trägt und der dann nur durch, hier wird gerade applaudiert, leider nicht für uns, der dann
unser nur, Moment wird kommen, Jakob.
Der dann nur durch die Synchro zu einem Edgar-Wallace-Film gemacht wurde, also Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Oder der ja auch ganz viele von diesen Bud Spencer, Terence Hill-Filmen synchronisiert hat. Und dann, aber genug dazu, also ich finde, allein, dass so ein Detail hier vorkommt, finde ich, ist ganz, ganz groß, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Film, der sich kritisch gegenüber dieser Ästhetik, kritisch gegenüber dieser Form von Macht, die diese Bilder ausdrücken, sehr, sehr positioniert und aber gleichzeitig nie belehrend daherkommt, der gleichzeitig immer die Ästhetik ganz, ganz vorne anstellt. Ich finde, das war eine absolute Wohltat, dass dieser Film hier im Festival aufgenommen, in den Wettbewerb sogar aufgenommen wurde, weil ich finde, genau das ist das, worum es ums Kino geht, hier wirklich eine Erfahrung zu schaffen, die sich mit Worten gar nicht beschreiben lässt, sondern die nur Bilder können.
Und für mich war mit einer der interessantesten Sachen, dass diese Narrative, dass diese Klammern aufgemacht werden und Klammer aufgemacht werden und Klammern aufgemacht werden und man verliert sich so in diesen Narrativen und weiß gar nicht mehr, was jetzt noch welche Ebene ist und auf einmal werden Dinge durcheinander geworfen und eigentlich hat man diese Geschichte von einer anderen Figur gehört oder also es geraten Dinge durcheinander und man ist wie in so einem Labyrinth der Narrative gefangen und kann sich da auch gar nicht mehr rausarbeiten. Ich glaube, der Film bemüht sich so in den letzten Minuten einfach nur daran, irgendwie zu entkommen oder die Figur versucht zu entkommen, aber wir schaffen es nicht wirklich, dem Ganzen zu entkommen und es hat so eine unglaubliche spielerische Note und es ist, ja, also aber selbst wenn man sich dafür überhaupt nicht interessiert, ist es einfach wirklich eine intuitiv erfahrbare Sache, die ich so noch nicht gesehen habe. Also allein dafür lohnt sich das.
Ja, also kann ich auch nur bestätigen. Ich denke, in dem Fall haben wir von uns allen eine Empfehlung für diesen Film.
Ja, ja, definitiv. Und vielleicht, wir müssen so zum Ende kommen, aber ich glaube, für den Film werden wir nicht so lange brauchen. Und das ist Friederike Hambalecs Was Marielle Weiß. Also das ist ein zweiter Film eines noch relativ jungen deutschen Filmemachers. Und ja, sein erster Film hieß Modell Olympia. Der lief auch gar nicht zuerst in Deutschland, sondern in Tallinn, glaube ich, hatte der seine Premiere. Aber ja, jetzt gleich im Wettbewerb gelandet. Ich hatte vorhin auch die Chance, ihn in so einem Roundtable-Interview zu treffen. Also das war auch interessant, weil man dann wieder hören konnte, wie lange der Film eigentlich schon unterwegs war und so weiter. Und das ist da gar nicht so eine vorgegebene, ne, wie wir kennen es ja manchmal, dass Festivals die Filme schon Jahre vorher begleiten und man weiß schon, der Film wird dort auf diesem Festival landen. Hier war es ganz anders, der wurde einfach eingereicht und der wurde sofort in den Wettbewerb eingeladen. Also schöne Geschichte eigentlich und vor allem das deutsche Kino ist ja relativ abseits dieses Jahr auf der Berlinale, also im Wettbewerb ist
zum
er da.
Glück, ich freue mich drüber, weil ich finde, dass das deutsche Kino in den letzten Jahren mit sehr vielen schlechten Filmen viel zu überpräsentiert war.
Naja, also man muss dazu sagen, es ist halt deutsches Festival und daher ist es schon gut so, dass auch das deutsche Kino hier mal einem internationalen Publikum irgendwie breit gemacht wird, so wie zum Beispiel in Frankreich französische Filme oder in Italien italienische. Meistens muss ich aber auch sagen, dass in diesen Ländern dann die landseigenen Filme oft qualitativ dann auch eher zu wünschen übrig lassen.
Genau, also wenn es, ich würde sagen gerne, wenn es berechtigt ist, aber dass halt ein Film, man das Gefühl hat, dass Filme nur laufen, weil sie dem entsprechenden Land, das das Festival ausstellt, angehört wird. Du hast recht, es ist gang und gäbe, aber es nervt mich jedes Mal, auch in Venedig und auch in Cannes.
Ja, und ich meine, das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Wir wissen schon immer vorher, oh, jetzt sind wir in Venedig und wir schauen den italienischen. Oh, ja, das ist, ja, ja, das ist dann schon oft so eine Sache. Und hier muss man aber sagen, das war eine ganz große Überraschung für mich. Der hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Also, was Marielle weiß, sie weiß sehr viel. Ich glaube, das habe ich in ganz vielen Reviews schon gelesen jetzt, diesen Satz. Sie weiß einiges. Und zwar, ja, es ist ein Film, der hat so eine Art Telepathie im Vordergrund. Es gibt diese recht junge Marielle, sie ist so 12, 13 Jahre alt und ihr wird eine Backpfeife zuteil in der Schule, weil sie eine Schulkameradin Schlampe genannt hat. Und seit dieser Backpfeife ist alles anders, weil sie kann auf einmal so eine Art Verbindung zu ihren Eltern aufnehmen und sie weiß immer genau, was in deren Leben passiert.
Ja, es ist mehr sowas wie das zweite Gesicht. Es steht oft, wird von Telepathie gesprochen,
ja, genau,
aber sie kann nicht wirklich Gedanken
genau,
lesen. Zumindest gibt es keinen Anhaltspunkt dafür. Das stimmt nicht, obwohl man es teilweise liest. Sie hat mehr das zweite Gesicht, das heißt, sie hört Konversationen anderer Leute oder ist da quasi wie eine Art unsichtbare Figur gegenwärtig und weiß, was da geschieht, aber sie weiß nicht, ob die Figuren jetzt wirklich, wenn jetzt jemand zum Beispiel bewusst Lügen ausspricht, könnte sie nicht wissen, was der Mensch, was dem im Kopf vorgeht. Sie hört nur diese Worte.
Mhm. Und wir haben es hier mit einem ganz minimalistischen Setting zu tun. Wir sind irgendwo im bayerischen, ja, Großraum, irgendwie Großraum München vielleicht, aber wir sind nicht direkt in der Großstadt und wir sind eigentlich, sind wir immer in irgendwelchen Sets vor Ort, also nicht Sets, sondern in irgendwelchen Locations. Wir sind im Familienhaus oder wir sind bei den beiden Eltern eben auf Arbeit. Wir haben den Vater, der ja für so einen Buchverlag arbeitet, im Marketing, der aber da seine Probleme hat, sich irgendwie zu behaupten gegen die anderen, obwohl er eigentlich formal das Sagen hätte. Und wir haben die Mutter, ich weiß gar nicht genau, was ihr Job ist, habe ich,
weiß ich ja, auch nicht,
ist, nicht glaube ich,
auch
nicht klar.
So irgendwo im Büro arbeitet.
Ja, irgendwo im Büro. Und ja, war wirklich eine riesige Überraschung für mich, dieser Film. Vor allem, es gibt so ein bisschen dieses Klischee, dass man sich dann so sehr an dieser kindlichen oder kindlichen Perspektive abarbeitet und alles darauf fokussiert, wie das dann jetzt ist, so darunter zu leben. Aber dieser Film interessiert sich eigentlich mehr für die Elternperspektive. Und wie ich so erfahren habe im Interview, liegt es auch daran, dass, also unter anderem auch daran, dass der Regisseur während des Schreibprozesses Vater geworden ist und sich dann das Drehbuch dahingehend immer weiter entwickelt hat, mehr diese Elternperspektive einzunehmen. Ja, und was ist nun die Krux an dieser Sache? Also es ist auch ein ganz tighter Film, der ist so 85 Minuten oder so, also ist echt kurz und kurzweilig aus meiner Perspektive. Es geht jetzt eben um ganz, ganz viele Sachen. Also ich finde, der Film bringt da ganz viel unter, aber besonders geht es eben darum, um so eine Art soziale Transparenz, ne? Also und auch Lügen. Es gibt ja diesen Roman von Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Und ich hatte das Gefühl, das wäre auch ein ganz guter Titel für diesen Film gewesen.
Oder Charakter ist, wenn niemand hinschaut.
Naja. Wie ging es euch denn mit Lieder? Wie hat dir der gefallen?
Ja, ich fand ihn ganz furchtbar. Es war für mich wieder so the pinnacle, so auf so schlechter, deutscher, seichter Humor. Es war der zweite Film, der eine unheimlich peinliche, fremdschämmäßige Dirty-Talking-Szene hatte zwischen der Mutter von Marielle und einem ihrer Kollegen, auf den sie so ein bisschen scharf ist. Also auch eine völlig unglaubwürdige Szene. Ich fand ihn schauspielerisch sehr schlecht und auch diese Probleme waren so Oberklasse-Nichtigkeitsprobleme, die in meinen Augen wirklich nur die am privilegiertesten Leute überhaupt interessieren können. Und auch so alle Charaktere sind derart unsympathisch, dass es einem wirklich egal ist, was mit denen passiert. Vieles wirkt auch so, also so unfertig, nicht zu Ende gedacht. Etwa wie diese Sache, ist das jetzt Telepathie oder ist das zweite Gesicht, wodurch wird das verursacht, was will uns das sagen? Es blieb alles immer wie in so einer misslungenen Komik stecken, aber nicht mal der Witz zündete wirklich. Also es war nicht so, dass man drüber lachen konnte, sondern es war dann einfach immer nur so missglückte Fremdscham.
Ja, also klar, dieser Dirty Talk, mit der am Anfang anfängt und so, der ist super peinlich und alles, aber ist das nicht so ein bisschen the point? Also ich fand diesen Film definitiv entlarvend auf so einer gewissen Form. Ich fand, es ist so eine Art kleines deutsches Märchen irgendwie. So.
Ja, kleines deutsches Fernsehspiel.
Ja, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen, oder?
Ja, also das kleine Fernsehspiel, das vom ZDF, das hat ja eine große Tradition und hat auch echt gute Filme hervorgebracht, so in seiner Geschichte. Also wenn es das nicht gegeben hätte, wären so die eine oder andere große Karriere wäre auf andere Weise ins Starten gekommen. Also man kann ja da zurückblicken und so Leute wie Jim Jarmusch zum Beispiel, die hatten da ihre ersten Filme. Also
ja, okay, aber das ist für mich mehr so die Ausnahme, die Regel bestätigt, so Jim Jarmusch. Also
Valeska Griesebach, Ulrich Köhler, Thomas Brasch, also es hat schon eine lange, lange Institution, würde ich schon sagen. Aber fandest du nicht, dass der ganze Saal permanent am Grölen war? Also
ja, absolut. Also das ist für mich halt auch oft erschreckend. So eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch heute bei dem Linklater-Film, über den wir vielleicht auch nicht ein anderen Mal reden.
Ich glaube, da kommen wir noch zu, ja.
Ja, genau. Also heute lief Linklaters Blue Moon und da waren ähnliche Situationen, wo weit im Publikum gelacht wurde und auch manchmal applaudiert wurde. Und das in mir einfach nur so eine Mischung aus Unverständnis und manchmal irgendwie Entsetzen über den geringen Humor so der anderen wachgerufen hat, weil ich mir wirklich denke, finden die Leute das jetzt echt komisch oder ist es einfach nur so ein Konsenslachen, so ein Gemeinschaftslachen, wie es ein Gemeinschaftsgähnen gibt und man wird automatisch dazu animiert oder ich weiß es wirklich nicht, aber ja, es wurde gelacht im Saal, das kann man nicht leugnen.
Also ja, es darf gelacht werden. Und ich finde an der Stelle, es stimmt, was du sagst, das Schauspiel in deutschen Filmen ist generell so eine Sache für sich. Ich frage mich, ob das nur an uns so liegt, weil wir halt selbst deutsch sind und dass wir das so wahrnehmen. Aber das Spiel oder generell die verbale Ebene vom Spiel in deutschen Firmen ist immer sehr, fühlt sich sehr, sehr gestellt an. Also man merkt in jeder Sekunde, hier spielt jetzt gerade jemand. Ich finde nur mit was Marielle Weiß, hat das eine Ebene gefunden, die funktioniert, weil es gerade sehr die Albernheit dieses typischen Jargons oder des Familienjargons, zum Beispiel, wenn der Vater dann immer sagt, darüber erzählt, dass er ja gerade es jetzt im Buchverlag, als sein Cover abgelehnt wurde, das heißt, dem anderen Kollegen mal so richtig gezeigt hat und da habe ich ihm gesagt, er soll die Klappe halten, siehst du? Zack, verstehst du? Ja. Und natürlich ist das Fremdscham, aber weil der Film so eine erhabene Ebene darüber hat, finde ich, funktioniert das total gut.
Ja, und dieser Kollege, den du ansprichst, gespielt von, ich weiß nicht genau seinen Namen, Treuenfels, also das ist dieser Hauptdarsteller auch aus Axiom. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Ja,
Er hat so ein gewisses Gesicht, also früher hat man da gesagt, zum Reinschlagen, aber das will ich jetzt natürlich hier nicht ins Mikrofon sagen, aber er hat so eine gewisse Physikalität, die auf jeden Fall
latente Aggressionen weckt.
Ja, genau. Und ich glaube, wir haben so fast das Gegenteilige, was du bei Mickey angesprochen hast und ich hatte das hier umgekehrt, ne? Also bei Mickey hatte ich auch viele Lacher um mich herum und ich dachte, was ist hier los? Also sind wir im Kindergarten oder so und jetzt hast du was Ähnliches hier, dass du mit diesem Humor nichts anfangen kannst. Ich glaube, das ist ein Film, der, wie sagt man, fällt oder
der steht und fällt?
Ja, der steht und fällt mit dem Humor, oder? Also ich glaube, der baut so sehr auf seinen Humor und für mich, was aber schon erstaunlich war, diese Charaktere, also besonders die Elternfiguren, die beginnen so als Karikaturen und für mich erwachen die immer mehr zum Leben und am Ende finde ich den Film sogar sehr berührend und wenn die Eltern auch wirklich daran verzweifeln, an dieser neuen Situation, dass sie nichts mehr machen können, ohne dass ihr eigenes Kind darüber Bescheid weiß und das ist ja auch so eine ganz schwierige Zeit, ne? Wenn man so 13 Jahre alt ist und man ist auf einmal mit Dingen aus dem Erwachsenenleben konfrontiert, mit denen man sich noch gar nicht vielleicht beschäftigen will, die man auch nicht über die eigenen Eltern wissen will, weil man sonst vielleicht auch den Respekt für sie verliert und nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass auf einmal da Fehler und Schwächen und all das in ihnen zutage gefördert wird. Ich fand, der Film hat da so viele gute Dinge herausgearbeitet, so viele kleine Details und ja, für mich aber die größte Stärke wirklich, dass es am Ende für mich richtige Charaktere geworden sind, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte.
Und ich finde auch, dass der Übergang dazwischen so super organisch ist. Also, dass wir anfangen mit so einem, die Eltern klammern sich stark an diese Fassade, die sie über den, diese ganzen Bullshit, den man als Elternteil nun mal den Kindern erzählen leider muss, klammern sich total an diese Fassade am Anfang und sagen, nein, Rauchen ist schlecht, wenn sie dann, wenn der Kollege wieder mit ihr Dirty Talken oder eine Rauchen in Anführungszeichen will, sagt sie, nein, ich habe noch nie geraucht. Aber dann, je mehr das dann klar wird, kommt es, wird es dann zu so einem, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Mhm. Und da wird der Film dann auch so ein bisschen sehr drüber, aber er ist sich jeder Sekunde dieser, dem bewiesen. Ich glaube auch, dass generell in Deutschland wir es lieben oder im deutschen Humor liebt man es, wenn so bürgerliche Normen irgendwie zerstört werden oder so ad absurdum geführt werden. Und da ist der Film ganz groß und ja, habe ich nichts zu sagen.
Ja, ich glaube, wir sehen, wir sind uns hier uneinig bei diesem Film. Also zweimal uneinig heute, einmal einig.
Genau, es gibt immer so einen Dissens.
Aha, aber macht ja die Diskussion hoffentlich besser. Wir sind damit auf jeden Fall am Ende. Das ist eine sehr lange Episode geworden. Und ja, in ein, zwei Tagen geht es dann weiter, unter anderem mit dem Linklater. Und vielleicht kriegen wir Lieder noch dazu, über den neuen Radio-Shooter zu sprechen, aber wenn nicht.
Wenn ich den gucke, weil ich heute Abend mir die Karte reserviert habe online für den Leibniz-Film, genau, denn da geht es um Malerei und das finde ich einfach interessant. Und die Kritik habe ich bei einem anderen Magazin, weil die Jakob schreibt, schon quasi angemeldet. Und die, das heißt, werde ich wahrscheinlich einfach Leibniz gucken und den Film, den ich hoffe, besser zu finden als Radu Jude.
Ja,
aber dann kannst du uns vielleicht davon erzählen, wenn du der Einzige bist, der den guckt.
Ich gucke ihn auch. Ich gucke ihn auch heute Abend.
Leibniz ist dann auch eine der wenigen Situationen, wo wir mal alle drei gleichzeitig über einen Film auch schreiben. Also ich glaube, da
jeder für was anderes.
Genau,
ne?
Dann könnt ihr anderes. Das heißt, ja, da kann die Diskussion vielleicht auch ein bisschen intensiver werden, wenn es der Film denn zulässt.
Ja, also ob ich den Jude noch nachhole, ne? Denn das kann man hier natürlich auch. Das bleibt dann jetzt noch in den Sternen.
Damit belassen wir es auch für heute und wir hoffen noch auf gute Filme und danke Jakob, danke Lieder.
Sehr gern.
Ciao, bis ciao. Dann.